Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat Professor Herbert Brücker. Er leitet den Bereich Migrationsforschung beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit. Guten Tag, Herr Professor Brücker.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Brücker, es wird aktuell ja an vielen Stellschrauben gedacht oder gedreht. Eine davon ist die Frage, wer kann, wer darf, wer soll hier eigentlich arbeiten dürfen, wenn wir auf die zu uns kommenden Menschen den Blick richten. Deshalb zunächst eine kurze Lernfrage. Wer darf derzeit hierzulande wann überhaupt arbeiten?
Ja, ist ein klein wenig kompliziert. Also so, es gibt grundsätzlich ein Arbeitsverbot für Asylbewerberinnen und Bewerber in den ersten 9 Monaten. Wenn es sich um Familien geht mit minderjährigen Kindern, gilt das für 6 Monate. Während dieser Zeit kann allerdings die Beschäftigung auch erlaubt werden von den Ausländerämtern mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Für die ersten 3 Monate gilt ein absolutes Arbeitsverbot.
So viel als Grundlage. Dann reden wir mal über die Vorschläge, die im Raum sind. Heute Morgen hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst gesagt, nur wer dauerhaft bleiben darf, soll hier auch arbeiten dürfen. Das hieße ja im Umkehrschluss, wer kein Bleiberecht bekommt, darf nicht arbeiten. Und die Begründung von Hendrik Wüst lautet, wenn wir dieses Arbeitsrecht erweitern würden oder schaffen würden, dann würden wir Menschen ohne Bleiberecht integrieren und dann würde es noch schwerer werden, diese Menschen vielleicht irgendwann doch einmal abschieben zu können. Ist dieser Gedankengang von Hendrik Wüst nachvollziehbar?
Naja, er ist integrationspolitisch wahrscheinlich nicht zielführend. Es ist so, das geht ja darum, dass Menschen auch schon während der Asylverfahren, die teilweise 1,5 Jahre dauern oder länger dauern, arbeiten. Davon haben wir alle was. Weil die Menschen fallen dann, wenn sie arbeiten, ja dem Sozialstaat nicht zur Last. Also wenn wir das einführen würden, was Herr Wüst vorschlägt, dann würden wir erstmal eine Menge zusätzlicher Kosten haben.
Kosten dadurch, Herr Brücker, weil diese Leute dann wieder in die Sozialhilfe zurückfallen würden?
Natürlich. Irgendwer muss es ja bezahlen. Also der Lebensunterhalt muss ja bestritten werden, solange die Menschen hier sind. Und das Zweite ist, es gibt ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot für Menschen auch, die abgelehnte Asylanträge haben. Auch dort kann die Beschäftigung erlaubt werden unter bestimmten Bedingungen. Und das ist sinnvoll. Also viele dieser Menschen sind für 5 Jahre, 8 Jahre oder länger hier in Deutschland und können nicht abgeschoben werden. Und wir haben jetzt auch das Chancenaufenthaltsrecht. Also das heißt, wenn jemand sich hier bewährt, arbeitet, dann gibt es die Chance auf ein Aufenthaltsrecht. All dieses senkt die Kosten für die Integration. Also wenn wir das umsetzen würden von Herrn Wüst, kämen wahrscheinlich Hunderte von Millionen an Kosten auf uns zu, die wir zusätzlich aufbringen müssten. Das kann eigentlich niemand wollen.
Noch eine Frage zu den Zahlen, Herr Professor Brücker. Über wie viele Menschen reden wir denn da, die von den sogenannten geduldeten Asylbewerbern hierzulande arbeiten? Es gibt ja insgesamt etwa 250.000 Menschen, die eigentlich ausreisen müssten, es aber nicht können, weil sie zum Beispiel nicht nach Afghanistan oder nach Syrien zurückgeschickt werden können. Wie viele davon arbeiten?
Ja, aber erstmal zu den Zahlen ist es so, wir haben, wenn wir die Ukrainer mitrechnen, 8% der Menschen, der Schutzsuchenden, haben einen abgelehnten Antrag. Wenn wir sie rausrechnen, sind es 12-13%. Also wir reden sowieso über eine relativ kleine Zahl. Dann ist es so, von den 250.000 bis 270.000, um die es dann noch geht, sind 70% im erwerbsfähigen Alter. Also wir reden um etwa 180.000 bis 200.000 Menschen, von denen vielleicht 40-50% gegenwärtig arbeiten. Das sind so die Größenordnungen, über die wir sprechen. Es handelt sich, weil die große Mehrheit der Menschen, das muss man halt immer wissen, legitime Schutzansprüche hat. Also 86% der Menschen, deren Anträge final entschieden wurden, haben einen legalen Schutzanspruch, ein legales Aufenthaltsrecht in Deutschland. Wir reden über eine wirkliche Minderheit von Fällen. Und das große Problem, was wir haben, sind die Schutzansuchenden mit legitimen Schutzansprüchen. Es geht kaum um die Menschen, die keine legitimen Schutzansprüche haben.
Nun wird das Ganze ja immer so dargestellt, Herr Professor Brücker, dass es auch darum geht, die Aussicht, irgendwann hier arbeiten zu können, zu verringern, weil man sagt, genau das könnte ein oder ist ein Pull-Faktor, der Menschen mit dazu bringt. Nicht alleine, aber als teilweise als Teilgrund mit eine Rolle spielt, der Menschen also dazu bringt, sich vorzugsweise hier nach Deutschland hin aufzumachen. Also erweckt Deutschland da tatsächlich mit diesen Regeln, die wir im Moment haben, den Eindruck einer großen, der hessische Ministerpräsident Rhein sagt sogar, einer grenzenlosen Offenheit bei denjenigen, die sich überlegen, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen?
Also es steht von der Forschungsseite empirisch auf ganz schwachen Beinen, dieses Argument. Also so die wichtigsten Pull-Faktoren sind Rechtssicherheit, ordnungsgemäße Asylverfahren, Willkommensbereitschaft und der Zugang zum Territorium. Also das sind die Gründe, warum Menschen in ein bestimmtes Land gehen. Wir finden in der empirischen Forschung keine signifikanten Effekte für Beschäftigungsverbote oder Beschäftigungserlaubnisse. Und wir finden mit einer Ausnahme, das ist eine Studie aus Dänemark, wo man das Leistungsniveau halbiert hat, auch keine signifikanten Effekte für die Höhe des Leistungsniveaus. Aber die Debatte um die Pull-Effekte geht an der Problematik vorbei. Und ich warne davor, weil es werden jetzt in der Bevölkerung Erwartungen erzeugt, indem wir jetzt an vergleichsweise kleinen Stellschrauben drehen, dass dadurch die Zahl der Schutzansuchenden hier stark reduziert werden könnte. Das wird nicht der Fall sein.
Das heißt, das Drehen an kleinen Stellschrauben, auch wenn man gleichzeitig an mehreren kleinen Stellschrauben drehen würde, hätte keinen großen Effekt.
Nein, aber wahrscheinlich würden wir das nicht messen können. Die Frage ist, was passiert an den Außengrenzen der Europäischen Union? Vor allen Dingen, was passiert im Hinblick auf Krieg, Vertreibung und Verfolgung? Und was passiert in den Transitländern, in denen sich die Menschen gegenwärtig aufhalten? Das sind die großen Fragen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mehr Geld investieren würden in die Transitländer, wo viele Menschen sind, das wäre viel besser angelegt, wenn man tatsächlich die Zahl der Schutzsuchenden reduzieren würde.
Einen anderen Aspekt möchte ich noch kurz ansprechen, Herr Professor Brücker. Es ist ja auch davon die Rede, verstärkt die Asylsuchenden hierzulande zu gemeinnütziger Arbeit hinzuzuziehen. Ist das eine gute Idee?
Also grundsätzlich besteht die Möglichkeit rechtlich schon in gewissen Grenzen. Wir haben das auch für andere Arbeitslose in Deutschland früher gehabt. Ich erinnere an 1-Euro-Jobs, ABM-Maßnahmen und Ähnliches. Wir haben halt festgestellt, dass das die Integration eher behindert. Das hängt damit zusammen, es sind nur sehr arbeitsmarktferne Tätigkeiten erlaubt, weil sie dürfen nicht im Wettbewerb stehen mit privatwirtschaftlichen Tätigkeiten. Fällt die Menschen ab von Integrationskursen, von der Aufnahme von regulärer Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt und verursacht für die Kommunen, also diejenigen, die diese Arbeitsgelegenheiten bereitstellen müssen, relativ hohe Kosten.
Also das Argument, entschuldige, wenn ich ins Wort falle, aber das heißt also das Argument, was ja manchmal auch zu hören ist, dass so jemand im Zweifel, wenn er gemeinnützige Arbeit leistet in seiner Wartezeit hier in Deutschland, nenne ich sie jetzt mal, dass der dann schneller Deutsch lernt, als wenn er auf einen Deutschkurs wartet, der vielleicht erst in Monaten, wo vielleicht erst in Monaten ein Platz frei wird, dieses Argument zieht nicht.
Das kann im Einzelfall so sein. Ja. Also es kann sein, dass solche gemeinnützigen Tätigkeiten auch hilfreich sind. Das hängt immer vom individuellen Fall ab. Aber es kann eben umgekehrt auch sein, dass es die Integration in den regulären Arbeitsmarkt verzögert. Da muss ich das genau am Einzelfall angucken. Und eine generelle Pflicht zur gemeinnützigen Arbeit wäre auf jeden Fall nicht hilfreich. Sondern das würde die Arbeitsmarktintegration eher behindern und damit wiederum höhere Kosten aufwerfen.
Letzte Frage, Herr Professor Brücker. Sie sagten schon, diese Arbeit, diese gemeinnützige Arbeit darf nicht, muss wettbewerbsneutral sein, wie das so schön heißt, darf also nicht anderen Betrieben, Gärtnereien oder wem auch immer die Arbeit wegnehmen. Deshalb die Frage, was kann das für gemeinnützige Arbeit sein, außer dass vielleicht Laub in städtischen Parks zusammengefegt wird?
Ja, schon bei dem Laub in den städtischen Parks ist es schwierig. Das könnte unter Umständen ja auch eine Gärtnerei machen. Und wenn die auf dem lokalen Markt verfügbar ist, dann darf man das schon nicht mehr. Also es könnten Tätigkeiten sein, wie in Seniorenheimen, was für die Menschen tun, in Jugendzentren arbeiten, ableisten, also im Vereinsleben sich zu engagieren, in Fußballvereinen, solche Dinge. die eben gerade keine privatwirtschaftlichen Aktivitäten sind. Und Sie sehen an diesen Beispielen, sowas jetzt hochzuskalieren auf mehrere hunderttausend Menschen, das ist gar nicht so einfach. Dazu werden die Kommunen mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht in der Lage sein. Mhm. Also darum glaube ich, dass diese, auch wenn das beschlossen wird, dieses nicht kommen wird.
Ja, Herr Professor Brügger. In wenigen Fällen kommen. Ja, Herr Professor Brügger, danke für diese Informationen und Aufklärungen. Sie leiten den Bereich Migrationsforschung beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Vielen Dank für diese Informationen und auf Wiederhören nach Nürnberg.
Sehr gerne.